Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Sie kennen ihn aus dem Fernsehen als regelmäßiger Kommentator der deutschen Politik oder einfach auch so, Politikwissenschaft mit Leidenschaft. Albrecht von Lucke, herzlich willkommen im Studio.
Danke, Herr Frenzel, freue mich sehr.
Wir schauen auf diesen Tag. Ich freue mich, dass Sie dabei sind am Radio, beim Podcast. Und heute wieder einmal ein herzliches Willkommen an das Publikum, das uns nicht nur hören kann, sondern auch sehen per Video, auch mitdiskutieren im Chat. Im Anschluss gibt es auch eine gemeinsame Redaktionskonferenz. Das Ganze ist das offene Studio im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie jetzt spontan einsteigen wollen, geht es natürlich deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio, das ist der direkte Link zu uns, wenn wir hier auf die Themen des Tages schauen. Und ich habe zur Einstimmung schon mal den passenden Soundtrack. So wurde Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner Afrikareise in Niger begrüßt. Gestern Albrecht von Lucke. Ich finde, schöner kann man die Weltlage gerade nicht vertonen, oder?
Ja, musste ich auch sofort denken. Das ist die schräge Intonation, aber leider fast zu harmlos und zu amüsierlich, wenn man die Dramatik, die sich heute an diesem Tag wieder so gerinnend in vielen Ereignissen zusammenzieht, wenn man sie vergleicht. Da kann man einzig schmunzeln, aber es trifft wohl. Böse Zungen würden allerdings auch sagen, das ist die schräge Intonation der Lage von Olaf Scholz, die ihm in Afrika entgegenschallt. Das mag auch so gewertet werden.
Tja, oder möglicherweise auch ein Kommentar zum Zustand der Koalition, aber das wäre nochmal was anderes. Ich habe das auch mal hier bei uns in den Chat gestellt im offenen Studio, finden einige unterhaltsam. Hermann Josef Klaas schreibt, wenn man etwas von Musik und der Nationalhymne kennt, hört sich das schauderhaft an. Aber sicher haben sich die Musiker Mühe gegeben. Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Wir werden uns auf jeden Fall hier bemühen, den richtigen Ton zu treffen zu den schwierigen Themen heute. Und da gucken wir erstmal nach China und auf die neuesten bedrückenden Recherchen zur Lage der Uiguren. All das im Deutschlandfunk Kultur mit Albrecht von Lucke und natürlich mit Ihnen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, wir schauen auf diesen Tag, auf diesen Dienstag und als wäre Russland nicht schon Problem genug, drängt da ein anderes Problem auf die Agenda. Recherchen, die heute veröffentlicht wurden vom Spiegel, vom Bayerischen Rundfunk, gemeinsam mit vielen internationalen Medienhäusern wie der BBC beispielsweise, über die wahre Situation der Uiguren in China. Bevor wir darüber sprechen, ein kleiner Einblick in die Recherchen.
Sicherheitskräfte, die einen Inhaftierten abführen, an Händen und Füßen gefesselt, über seinem Kopf ein Sack. Sie setzen ihn in einen sogenannten Tiger Chair, der nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zur Folter verwendet wird. Andere Fotos zeigen Uniformierte mit Sturmgewehren oder Holzknüppeln. Die Bilder sind Teil der Xinjiang Police Files und Bestandteil eines Datenleaks, das BR, Spiegel und zahlreiche internationale Partner über Wochen ausgewertet haben. Das Leak ermöglicht erstmals einen Einblick in das Innere von Lagern im Nordwesten Chinas, in denen nach Ansicht von Experten zeitweise 1 Million Uiguren festgehalten wurden, eine mehrheitlich muslimische Minderheit.
Einige Details also aus den umfangreichen Recherchen, die Sie finden unter dem Hashtag Xinjiang Police Files. Ja, wie reagieren darauf, also auch politisch? Ich stelle diese Frage meinem heutigen Gast, dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Ich habe sie aber auch gerade unserem Publikum gestellt im offenen Studio und sehe da beispielsweise einen Kommentar von Johannes Flöcke, der schreibt, und die Welt schaut immer noch weg. Wie kann man ein Land unterstützen, das so mit Menschen umgeht, nur für die Profite? Herr von Lucke, wie kann man?
Ja, das ist die Riesenfrage und es wirft das ganze Dilemma auf, das wir gegenwärtig erleben. Es ist ja nicht so, dass diese jetzt erstmalig visuell in dieser Deutlichkeit beobachtbaren Bilder, dass sie davor in ihrem sachlichen Inhalt nicht bekannt gewesen wären. Es wird bloß der ganze Zynismus deutlich. Es wird übrigens parallel dazu, und das macht übrigens auch das Politikum noch mal mehr aus, es reist gerade die UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet nach China. Es ist ein ausgesprochen gescheites Timing. Es wird quasi schwarz auf weiß der Sorge Rechnung getragen, dass sie dort Potemkinsche Friedensdörfer gezeigt bekommen hätte. Und es wird in aller Brutalität, mit welchem Zynismus China, das ja behauptet, es sei ein Ausbildungslager, die Leute hätten ihre Ausbildung abgeschlossen, eine völlige verkehrte Welt darstellen. Wir müssen uns aber leider, und da wird es dann so prekär, der harten, brutalen Realität stellen. Wir haben bisher über die Abhängigkeit von Russland gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, energieabhängig zu sein. Wir haben aber die andere Abhängigkeit nie in dieser Deutlichkeit benannt. Und das macht es, wir haben so schön davor im O-Ton Hubertus Heil gehört. Die Wirtschaft darf nicht nur um die wirtschaftlichen Interessen, sondern auch um Werte, wenn wir ehrlich sind. Dann sind wir in doppelter Weise abhängig. Wir haben das billige Öl, das billige Gas aus Russland bekommen. Wir haben dort unsere Automobilwirtschaft, von der wir übrigens alle in weitem Maße leben, angetrieben. Und wir haben große Teile, ich glaube, man spricht von 40-50% der eigentlich gewinnbringenden Automobile nach China verbracht. Das heißt, es war ein großer Schweigepakt, den wir eingegangen sind. Und in der Tat, Sie werfen die entscheidende Frage auf. Ist die Möglichkeit nur noch die, wenn wir uns ehrlich machen, in einer kleinen und ziemlich kleinen demokratischen Restwelt globalen Verkehr zu haben, was aber auch fatale Implikationen hat, nämlich die Tatsache, dass die Vorstellung der Verflechtung, für die übrigens gerade interessanterweise Robert Habeck in Davos kämpft, der deutlich sagt, wir wollen mit der Globalisierung nicht brechen, wir wollen auch weiter Verflechtungen stellen, dass diese als die Idee eines kapitalistischen Friedens, in der alle Staaten miteinander verbunden sind, dass die obsolet wird. Das ist die große Frage, Decoupling, also Abkopplung oder weiter festhalten an einer gerechten Globalisierung.
Sie stellen die Frage und ich frage dann natürlich, ob Sie sie auch beantworten wollen. Ich schaue nochmal bei uns in den Chat, wo man nämlich auch beide Pole sieht. Frau Koch weist darauf hin, dass wir das ja auch schon länger wussten von den Uiguren. Das sind jetzt neue Dokumente und dass wir dennoch immer weiter gemacht haben, möglicherweise auch wegen der von Ihnen beschriebenen Abhängigkeiten. Und gleichzeitig schreibt Markus Dembowski, naja, wir sind leider mittlerweile sehr abhängig von China, sodass mögliche Sanktionen oder Abbruch von Handelsbeziehungen, er schreibt, sehr schmerzhaft für uns werden würden. Schmerzhaft heißt ja aber immerhin, dass sie im Bereich des Möglichen wären. Sind sie das? Und müsste dieser Schritt auch vielleicht nicht radikal, aber doch langsam angegangen werden?
Natürlich müssen wir uns fragen, und das wird eine der Großfragen der Zukunft sein, inwieweit eine zum Teil ja auch der eigenen Resilienz geschuldete stärkere Autonomie der demokratischen Hemisphäre notwendig ist. Wir haben es ja gerade im Falle Russlands erlebt. Autonomie kann einen dann auch unabhängig machen im Falle des Krieges. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns schon ehrlich machen. Das Wohlstandsmodell, und zwar bedingt durch Importe, die wir aus China beziehen, denken wir nur an seltene Erden, denken wir an all das, was in hohem Maße unsere neuen Elektromotoren anbelangt, sind auf der einen Seite erforderlich und mindestens so erforderlich sind die enormen Gewinnspannen, die wir mit dem Export unserer Produkte nach China erreichen. Der Lebensstandard in Deutschland hängt in ganz großem Maße von dem China-Handel ab. Und insofern müssen wir uns da schon dann sehr, sehr grundsätzlich die Frage stellen, ist all das, was ja noch vor kurzem die Geschäftsgrundlage dieser Ampelkoalition war, ich sage bewusst und überhaupt nicht hämisch, vor der großen Zäsur, dem 24. Februar, dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine, all das ist in Frage gestellt, weil plötzlich die Frage aufgeworfen ist, und zwar ganz grundsätzlich, können zwei, die sich übrigens ewige Freundschaft geschworen haben, nämlich Russland und China, die gemeinsam einen expliziten Pakt gegen den Westen, gegen Demokratie geschlossen haben. Und das beweisen diese Lager gegen die Uiguren. Können wir letztlich diese Wirtschaft mit ihnen aufrechterhalten unter Inkaufnahme von Menschenrechtsverletzungen? Oder müssen wir so ehrlich sein, wir müssen von erheblichen Wohlstandsgewinnen Abstand nehmen?
Ich merke, Sie bleiben bei der Frage. Ja,
ich will die Antwort auch gerne geben. Ja, Die Frage wäre die, die Politik hat sie bisher nicht in der Weise klar beantwortet, dass sie sagt, wir wollen das der deutschen Bevölkerung zumuten. Ich bin absolut dafür. Ich wäre in vielen Bereichen dafür. Wir müssen bloß dann so ehrlich sein, und das muss unsere Politik, dass sie diese Ehrlichkeit tatsächlich der Bevölkerung zumutet. Also, um ganz konkret zu sagen, wenn Hubertus Heil, den ich als Arbeitsminister ausgesprochen schätze, sagt, es kann nicht nur um wirtschaftliche Interessen gehen, sondern auch um Werte, dann wäre die Konsequenz, ja, wir müssen unserer deutschen Bevölkerung die ehrliche Wahrheit sagen, wenn wir uns ehrlich machen müssen und wollen, dann können wir das nur unter Einbuße. Ich bin absolut dafür, übrigens auch gegenüber Russland. Wir haben doch genau das gleiche Problem bei der Gasfrage.
Aber da haben wir verschiedene Regierungspolitiker. Christian Lindner hat das gesagt. Robert Habeck hat das nochmal in seiner ganz eigenen Rhetorik gesagt. Dieser Krieg, und das war bezogen auf Russland, macht uns ärmer. Er wird uns alle ärmer machen. Jetzt finde ich es interessant, ja, wie es da eine Zweiteilung gibt. Wenn es ein Land gibt, das einen Angriffskrieg führt, dann sind die internationalen Reaktionen klar und die Schritte sind klar. Bei China beobachten wir seit Jahren eine Verschärfung der Menschenrechtslage plus, das wäre ja quasi, ich sage es in Anführungszeichen, die Gäste im offenen Studio können das sehen, wie ich das gerade mache, nur innenpolitische Sachen. Ja. Aber wir sehen ja auch eine Aggression Chinas auch nach außen. Und da scheinen diese Standards, die jetzt richtigerweise auf Russland angewandt werden, letztendlich nicht im Instrumentenkasten zu
liegen. Naja, Sie haben völlig recht, ein ganz entscheidender Unterschied, der aber leider auch völkerrechtlich absolut grundiert ist und eine Basis im Völkerrecht hat. Es ist, man muss es in aller Brutalität sagen, es gibt keine völkerrechtliche Legitimität, wenn es nicht um genozidale Fragen geht, zur Intervention in innerstaatliche Fragestellungen. Denken wir auch an den Fall Syrien beispielsweise. Also da die fast Verfolgung, Teilvernichtung des eigenen Staatsvolkes durch den syrischen Diktator Assad, unterstützt durch Putin, hat die internationale Staatsgemeinschaft nicht zur Intervention berechtigt. Da gibt es die Responsibility to Protect, ein sehr umstrittener Gedanke, dass es das im schlimmsten Falle geben kann. Aber auch das ist hoch umstritten und eigentlich braucht es dafür auch einen Beschluss des Sicherheitsrates, den man eigentlich nie kriegt. Das heißt,
es gibt eine Stufe davor.
Es gibt eine moralische Stufe.
Also wir müssen ja nicht in China einmarschieren, bewahre Gott. Aber die Frage, ob deutsche Unternehmen dort produzieren, dort Handel treiben, Geschäftsbeziehungen haben, das ist ja eine sehr konkrete und die ist nicht vom Völkerrecht abhängig, sondern...
Nein, in der Tat, das will ich damit aber sagen. Aber man muss die Unterschiede klar haben. Die Tatsache, dass wir in diesem Fall und neben dem übrigens großen Eigeninteresse, dass die Ukraine besteht, das dürfen wir auch nie vernachlässigen, weil die Putin gelesen haben, begriffen haben, er würde bei der Ukraine nicht Stopp machen, wenn er denn in der Lage wäre, sie zu überrollen, was ja übrigens am Anfang viele befürchtet haben. Wir sprechen ja auch noch gleich drüber. Aber bei der Ukraine gibt es ein dezidiertes Recht, völkerrechtlich grundiert, zur Unterstützung eines angegriffenen Staates bei der Selbstverteidigung. Das ist eine ausdrückliche völkerrechtlich legitimierte Sache und natürlich damit auch eine Basis. In der anderen Sache, und deswegen macht es das eigentlich für uns viel brutaler, ist es eine absolute Frage der Verständigung über unsere Moral und die müsste uns meines Erachtens genauso veranlassen, in der Tat, weil dieses chinesische Regime natürlich nur dadurch auch aufrechterhalten wird, dass wir es in dem Maße wirtschaftlich unterstützen und wir müssten natürlich auch dem Rechnung tragen und uns fragen, können wir das aufrechterhalten? Ich bin bloß der Meinung, das muss man einer Bevölkerung erst einmal beibringen. Es ist doch bisher auch in dem Krieg, wir haben ein gespaltenes Land und das ist in der Ukraine, in der Uyghurenfrage noch, wäre das noch viel dramatischer. Der Krieg ist nur ein Stück weit überhaupt bei der Bevölkerung so angekommen, dass diese moralische Frage wirklich präsent ist. Sie ist. Der Großteil der Bevölkerung lebt ein Leben, haben Sie den Eindruck, dass das Leben in Deutschland, also nun, dass die Leute mit Asche auf dem Haupt durch die Gegend gehen?
Nein, nicht mit Asche auf dem den Eindruck, den ich habe, und das war ein starker Anfangseindruck, dass es viele Menschen in einem ganz starken Maße bedrückt hat. Und es ist ein Eindruck, und den kann man, glaube ich, auch mit Zahlen untermauern, dass es natürlich ganz viele Menschen ganz konkret in ihrer Lebensrealität trifft durch gestiegene Preise. Ja, ein Preis, den sie bereit sind zu zahlen. Ich weiß nicht, ob freiwillig, aber den sie bezahlen müssen.
Naja, sie müssen ihn bezahlen und sie erleben schon jetzt, wie die Wahl in der letzten Woche darauf reagiert hat mit massiver Wahlenthaltung. Offensichtlich hat die Frage der Eigenbelastung eine zunehmend große Rolle gespielt. Das war übrigens auch die Bilanz der Parteien, die geschlagen waren, allesamt, weil nur 55% überhaupt gewählt haben. Was sie festgestellt haben, wir haben offensichtlich an den eigentlichen Problemen, die ein Teil der Bevölkerung weit mehr empfindet, nämlich nicht die Bedrückung der Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern wir haben an den eigentlichen Problemen vorbeigeredet. Und damit will ich sagen, das ist ein riesiges Problem, das sich momentan die Regierung noch gar nicht anzufassen traut, den Menschen beizubringen, was es wirklich bedeuten würde, moralisch anständig zu handeln. Damit sollte die Regierung schleunigst anfangen.
Heute ist der 24. Mai. Heute vor genau 3 Monaten hat der russische Angriff auf die gesamte Ukraine begonnen. Der Krieg, die Zeitenwende, die große Zäsur, die uns ja rauf und runter beschäftigt. Ich will jetzt keine falschen Hoffnungen aufkommen lassen, aber Albrecht von Lucke, mein Gast heute, hat in der Juni-Ausgabe seiner Blätter für deutsche und internationale Politik, also in der bald erscheinenden Ausgabe.
Sie steht schon im Netz. Man kann sie auf der Website sogar lesen, den Text, wenn Sie sprechen.
Ich habe hier noch, so richtig zeige ich auch mal ins offene Studiopublikum, die Mai-Ausgabe, die ist auch schon gedruckt. Aber wie gesagt, in der Juni-Ausgabe findet sich ein Kommentar von Ihnen. Und da lese ich eine Zwischenüberschrift. Wie endet der Krieg? Haben Sie eine Antwort?
Nein, gar nicht. Und ich glaube, ich fühle mich da in bester Gesellschaft. Das ist ja auch das, was man eigentlich momentan, Sie haben vorhin gefragt, was ist Ihre Antwort? Das war auch gut, die drängende Intervention. Man hat momentan sehr viele Fragen. Und gegenwärtig, wenn ich es einmal sagen darf, wir haben ja heute gerade den dritten Monat, Beginn des dritten Monats dieses Krieges. Das heißt, oder er ist jetzt, lassen Sie mich rechnen, es ist Februar, März, April, er ist 3 Monate vorbei. Er geht in den 4. Monat. 3 Monate sind rum. Das heißt, es ist 90. Tag, wir gehen Richtung 100 und wir erleben meinem Eindruck nach die dritte Phase dieses Krieges. Wir hatten eine Phase, in der viele, ich erinnere an Herrn von Münkler, der sagte, das ist der Ukraine gar nicht zu bestehen. Die Ukraine wird ihr Existenzrecht wahrlich verlieren. Sie wird als unabhängiger Staat am Ende sein. Das war die erste.
Da war er nicht alleine in der
Reihe. Da war er keineswegs alleine und sicherlich einer der klügsten geopolitischen Beobachter. Aber interessant, dass eben diese Einschätzung, das kann Russland nur in einem Handstreich regelrecht gewinnen, die gab es bei vielen. Und übrigens auch bei der ukrainischen Regierung zum Teil. Die Angst, und deswegen machte das übrigens auch diesen ungeheuren Mut, der uns ein Jahr, ja, ich scheue mich da auch nicht davor zurück, als einen wahren Heldenmut auch erschienen ist und er weiter erscheint, wenn wir auch an die vielen Opfer denken. Dieses war die erste Phase, die Angst, die werden überrollt, die opfern ihr Leben. Dann kam aber, und das war das Erstaunliche, ein Umschlag, der mich schon da störte. Ich erwähne es auch in meinem Artikel, fast eine triumphalistische Seite. Guckt doch an, diese Russen, jetzt haben sie also vor Kiew kläglich verloren, wir haben diese ganzen Kolonnen noch gesehen, stehender Panzer und zerschossener Panzer, das schien die zweite Phase zu sein, in der auch übrigens Präsident Selenskyj wieder sehr Oberwasser bekam. kam, man Eindruck hatte, die Forderung, die er am Anfang schon sehr abgespeckt hatte, er hatte ja davor gesagt, ich bin möglicherweise sogar bereit, die mittlerweile in der ukrainischen Verfassung stehende NATO, der Wille zur NATO, NATO-Mitgliedschaft als unbedingtes Ziel. Er hat gesagt, wir gehen sogar zurück und sind bereit, über Neutralismus zu sprechen. Das löste sich in dieser Phase auf. Plötzlich schien es wieder möglich, selbst die Krim und die von Russland vor dem 24. Februar besetzten ostukrainischen Gebiete, Luhansk, Donetsk, das wieder zu erobern. Und jetzt habe ich den Eindruck, sind wir in einer fatalen dritten Phase. Es gibt so etwas wie nicht Resignation, aber es gibt die Einsicht, dass nach dem Rückzug der Russen und die Beschränkung auf die Ostukraine das, was wir alle jetzt klassischerweise Abnutzungskrieg stattfindet, aber der einhergeht mit doch erheblichen, immer wieder vonstattengehenden kleineren Bodengewinnen der russischen Seite, manchem kleinen Rückeroberungs, aber keineswegs der Eindruck, dass das, was bereits erobert wurde, ob es Mariupol sind, ob andere wichtige Städte, dass sie so ohne weiteres wieder zurück zur Ukraine fallen können. Und vor dem Hintergrund bin ich der Meinung, es wird letztlich notwendigerweise bei all dem, was momentan als weitere Bestärkung der Ukraine passiert, die ja auch richtig ist, um überhaupt ihre Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, auch die Lieferung von Waffen, es wird am Schluss eine Verhandlungslösung geben müssen. Und bei der, und das ist meine These, das, was Olaf Scholz gesagt hat, ein ganz bemerkenswerter Satz, er hat ja gesagt, auf der einen Seite, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, das ist allgemeine Meinung der Bundesregierung, hat aber den zweiten Satz gesagt, in einer völligen Breite und Ausdeutungsfähigkeit, die Ukraine muss bestehen. Das ist also die maximale Einräumung von Handlungs- und Verhandlungsspielraum. Ja. Und das halte ich für nicht einmal eine so dumme Situation. Weil genau darum wird es gehen. Es sagt ja die Regierung, aber die Ukraine muss ein Stück weit selber bestimmen, was sie letztlich verhandeln und erhandeln will. Aber es ist wahrscheinlich nicht mal nur schlecht, sich mit Maximalforderungen nicht sofort gebunden zu haben, sondern in der Lage zu sein, ich will nicht von einem Vermittler zu sprechen, das wird Deutschland nie sein können, aber trotzdem eine Position einzunehmen.
Das klingelte jetzt gerade in den Ohren von Gerhard Schröder, Vermittler. Aber wenn ich kurz einhaken darf, Albrecht von Lucke, bei dieser Frage, was das Kriegsziel sein kann, sein müsste, haben wir eine aktuelle Wortmeldung, nämlich von Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, die gerade gesprochen hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos und das relativ knapp formuliert hat.
Ukraine must win this war. Putins aggression must be a strategic failure.
Also die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Die putinsche Aggression muss als strategischer Fehler klar sein. Und ich werde das mal ergänzen hier um einen Kommentar im Chat im offenen Studio. Manuel Frank schreibt, egal wie der Krieg endet, Putin kann am Ende nicht mehr an der Spitze Russlands stehen. Das wäre, glaube ich, nochmal die maximale Ausdehnung dessen. Jetzt meine Frage an Sie. Was könnten realistische Kriegsziele sein?
Letzteres beispielsweise ist der Regime Change. Das ist die Vorstellung, die von manchen ja durchaus auch propagiert wird. Wir müssen sogar darauf abzielen, Putin zu beseitigen. Nun muss man dazu sagen, dass das kaum vorstellbar ist, von außen zu leisten. Es wäre natürlich denkbar, dass bei einer, und das beschreibt ja von der Leyen, Putins Politics oder War must be a strategic failure. Das hätte die Konsequenz, wenn es sich tatsächlich als ein strategischer Fehler erweisen würde, als ein großer Verlust, als tatsächlich die große Niederlage Russlands. Das könnte natürlich nach innen so wirken, dass tatsächlich dann das große Umkippen, das ich momentan aber leider überhaupt nicht sehe, der Haltung in der total propagandistisch desinformierten russischen Bevölkerung stattfinden könnte. Das ist aber bei weitem überhaupt nicht zu erkennen. Und gegenwärtig ist meinem Eindruck nach auch nicht zu erkennen, wie dieser Satz, den sie natürlich in den Raum stellen kann, Ukraine must win this war, wie er so auszudeuten wäre, dass es heißt, sie muss alles zurückgewinnen. Wäre das Gewinnen? Was heißt das? Es ist also auch da eine, wie ich es auch zum Teil unehrlich finde, eine Verheißungslogik, die übrigens auch von der Europäischen Union nicht sonderlich unterfüttert wird. Ich wüsste nicht, dass die Europäische Union selber, sie hat nämlich gar keine Waffenbestände, das machen Nationalstaaten, dass sie in dem Maße nachhilft. Damit will ich sagen, es ist momentan eine sehr zum Teil unehrliche Diskussion. Es werden sehr unterschiedliche Forderungen aufgestellt. Die Ukraine muss gewinnen. Natürlich wünscht man sich das. Wer denn nicht? Die Frage ist nur, was darunter genau zu verstehen ist. Und die Minimalforderung, das ist wahrscheinlich irgendwann auch zu wenig, auch Scholz hat sich sehr widersprüchlich geäußert, die Minimalforderung, sie muss zumindest, das war bewusst, dass sie bestehen muss, dass es weiterhin eine existierende Ukraine geben muss, das ist meines Erachtens völlig unabdingbar und unbestreitbar, denn das wäre die Niederlage Putins in seinem allergrößten Ziel, der nämlich deutlich klar gesagt hat in seinem bekannten Aufsatz, die Ukraine hat ihr Existenzrecht verloren, beziehungsweise hatte nie eins. Das muss natürlich unbedingt verhindert werden in jeder Hinsicht, aber die große Frage wird sein, wird man leider nicht doch an dem Punkt, wahrscheinlich sogar Putin, das ist das Dramatische, vielleicht diesen strategic failure, dieses strategische Fehlgehen nicht am Schluss unter Beweis stellen können, weil er vielleicht sogar am Schluss manche Teile behält. Mhm, vielleicht sogar mehr als am 24. Februar. Ich habe momentan noch nicht den Eindruck, dass das so ausgemacht ist, dass, denn es würde bedeuten, dass bevor, damit er alles wieder zurückgewinnt, jedenfalls gegenwärtig, die anderen, die westlichen Staaten so stark mit starken Waffen unterstützen, dass die Ukraine beispielsweise in der Lage wäre, eine Stadt wie Mariupol zurückzubringen. Mhm. Dass das nicht in einem Guerillakrieg, und das nehme ich an, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Kampf um Städte wie Mariupol in einem langen, langen Krieg, ähnlich wie in Afghanistan, der ukrainischen Bevölkerung weiter betrieben wird, die vieles boykottieren wird, die versuchen wird, dort lahmzulegen. Das ist eine ganz andere Frage. Aber weil
Sie gerade diesen Faktor Zeit ansprechen, den finde ich nämlich sehr, sehr spannend und kann das unterstützen, auch mit einem Kommentar von Frau Koch bei uns hier im Chat, die nämlich auch fragt, was passiert, wenn die Öffentlichkeit, nicht nur in Deutschland, die Weltöffentlichkeit genug hat vom Krieg, so genau, wie in Syrien, wie in Afghanistan zuletzt auch. Und ich glaube, das ist auch gerade ein ganz entscheidender Punkt, das Zeitfenster. Ja. Wie lange stehen die USA noch mit Joe Biden? Er hat Midterms, die kann er verlieren. Er kann auch irgendwann nicht mehr Präsident sein. Wir wissen nicht, wie wir kriegen. Wie lange stehen die europäischen Öffentlichkeiten noch? Gibt es nicht auch einen gewissen zeitlichen Druck, nämlich genau das, dass es sich lange hinzieht, dass es diesen Zermürbungskrieg gibt, zu verhindern durch eine schnellere, klare Entscheidung, weil diesen Zermürbungskrieg, das Aufrechterhalten von Konflikten, genau das ist ja auch eine putinsche, eine russische Strategie an anderen Stellen schon gewesen, Konflikte aufrechtzuerhalten, lodern zu lassen.
Immer. Und er hat natürlich obendrein auch da, das nennt man ja Eskalationsdominanz, die große Möglichkeit mit dem Hauptziel der radikalen Zerstörung, den Schaden sowieso anzurichten, den danach nicht nur die Ukraine, sondern die EU auch im Wesentlichen wird beseitigen müssen durch Wiederaufbau der Städte. Damit will ich sagen, in der Tat, diese große Sorge, auch übrigens jetzt, weil Sie das so ansprachen, auf die Haltung der deutschen Bevölkerung bezogen, dass der Krieg einen sofort so berührt hat, war einerseits natürlich der Brutalität einer Bevölkerung gegenüber geschuldet, die uns sehr ähnlich war in ihrer Mentalität, wo man auch ein sehr westliches Leben erlebte, wenn man nach Kiew guckte, die Opfer als Einzelne sah. Aber es gab eine zweite entscheidende Komponente. Das war natürlich die Angst vor der Eskalation zu einem atomaren Krieg. Und in dem Maße, in dem diese Angst zurückgeht, vielleicht sogar, um es ganz zynisch zu sagen, weil man nicht die Sorge haben muss, Sorge in Anführungszeichen, dass Putin so dramatisch verliert, dass er zum atomaren Schlag überhaupt ausholen muss, wird das Interesse an diesem Krieg zurückgehen. Und es werden andere Themen, und wir haben es vor einer Woche bei den Landtagswahlen immer erlebt, es werden andere Themen wie der Verlust vor dem Wohlstandszufuhr, von der Angst vor der Inflation, sie werden dieses Thema Krieg überlagern. Es wird möglicherweise eine Unlust an diesem Krieg zustande kommen. Und da habe ich die große Sorge, dass damit natürlich die Ukraine auch mehr in die Defensive geraten wird.
Jetzt komme ich nochmal mit den ganz großen Debattengeschützen, um hier in dieser Sprache des Krieges zu bleiben. Vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, sind wir denn da eher, und da merkt man ja auch, wenn man die offenen Briefe der letzten Zeit zugrunde legt, zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Die eine Sorge, dass wir eher in einem Ersten Weltkriegsszenario sind, also dass es diese Schlafwandlergefahr gibt, lange Zermürbung, ein Krieg, der insgesamt in allen Aspekten sinnlos ist, oder ist es eher die Pauschale, die Vorlage Zweiter Weltkrieg, ein Krieg, der am Ende geführt werden muss und der auch gewonnen werden musste von alliierter Seite. Da bin ich mir bei dieser Situation, in der wir sind jetzt gerade nicht ganz sicher, welche Art von Konflikt wir da eigentlich haben.
Erstens ist der 14er-Vergleich meines Erachtens völlig schräg immer gewesen. Hat ja auch eine starke Grundierung gehabt bei dem Aufruf von Alice Schwarzer und anderen, Harald Welzer, der sich auch darauf bezieht. Wir hatten weder einen Hurra-Patriotismus in Deutschland. Es gab überhaupt keine, man muss sich dieses Beispiel 1914 bewusst machen. Mhm. Da war es grundiert mit einer absoluten, tatsächlich mit dem manchmal vulgär benutzten Begriff des Bellizismus, bellizistischen Urgrundierung. Das war nie der Fall. Und das Zweite, was ich eben auch sagen will, es ist ja auch alleine dadurch schon ein Stück weit anders, als wir 1914 überhaupt nicht die atomare Bedrohung im Raum hatten. Es gibt ja offensichtlich, so kann man jedenfalls hoffen, noch ein rationales Restkalkül, und ich sage bewusst sogar auf beiden Seiten. Auf der NATO-Seite sowieso. Es ist die große Frage, die wird ja auch diskutiert. Was ist eigentlich, wenn Putin tatsächlich eine taktische Atomwaffe einmal einsetzt? Momentan hat man nicht den Eindruck, dass er das machen muss und es auch übrigens nicht will. Er könnte natürlich eine taktische Waffe in die Ostsee schicken. Das ist ja alles denkbar. Aber selbst da ist die Frage, ob die NATO-Staaten überhaupt willens wären, damit adäquat zu antworten, beziehungsweise auf gleicher Ebene. Das heißt, wir sind weit entfernt von 1914 und 1939. Als dem, was damals passierte, der sofortigen Antwort und auch der Ausweitung ist doch auch weit entfernt. Ich sehe, und das finde ich interessanter, es ist eine ganz andere Fragestellung, die uns heute gestellt wird. Das 1936er Beispiel, das ist tatsächlich ein Stück weit die Eroberung eines faschistischen Staates vergleichbar, dem Angriff auf Spanien. Nicht, dass wir heute eine Vergleichbarkeit der Antworten hätten, weil heute mischen sich ja Staaten ein. Damals standen die Demokraten einem faschistischen Überfall einer faschistischen Attacke, maßgeblich auch durch Nazi-Deutschland gestützt gegenüber. Und diese Frage ist im Raum. Verweist übrigens auch wieder auf die China-Frage. Wie gehen wir eigentlich mit einem offensichtlich sich in der Eskalationsvorhand befindlichen faschistischen Staat um? Und wir werden aber trotzdem keine Antwort wie 39, zum Glück auch nicht erleben, weil alles natürlich gemacht wird. Letztens gesagt, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Es tun ja alle großen Akteure, die im Raum sind, auch die Vereinigten Staaten, alles, um zu verhindern, dass sie wirklich in diesen Krieg reingezogen werden. Und das ist natürlich ein Glücksfall.
Aber lieber Albrecht von Lucke, wenn Sie 1936 den Spanischen Bürgerkrieg ansprechen, da wären Leute wie Sie und ich jetzt wahrscheinlich schon in der internationalen Brigade.
Nein, das sind wir natürlich beide nicht, weil wir heute völlig anders gepolt sind. Und das zeigt die völlige Unterschiedlichkeit. Und das sollte einem wie uns aber völlig zu denken geben. Sie haben völlig recht. Damals war die Bereitschaft von linken oder linksliberalen Menschen, die ein Verständnis für Menschenrechte hatten. Ich denke übrigens auch an Willy Brandt, das sei nur gesagt, eine ganz wichtige Figur, der damals seinen Kommunismushass übrigens, also seine Aversion erlebte, weil er erlebte, dass er als freier Sozialdemokrat von Kommunisten in der Hinterhand quasi bekämpft wurde. Da gab es auch die große Auseinandersetzung zwischen Kommunisten und sozialen oder liberalen Linken. In der Tat, damals war das Verständnis darauf, man muss sich vielleicht sogar unter Einsatz des Lebens beteiligen. Ganz anders. Heute sind wir davon weit entfernt. Aber das ist auch eine Sache, die Ukraine ein Stück weit uns allen klar macht. Wir leben auf einer Insel der Seligen in der Vorstellung, das müssen wir uns doch ehrlich machen, vor dem 24. Februar hatten wir zwar Krieg in Europa, deswegen ist der Satz völlig falsch. Es gab den ersten Krieg in Europa, völlig falsch. Es gab den Kosovo-Krieg, das haben wir erlebt. Wir haben auch die früheren Kriege gegen Georgien und den kleineren Krieg gegen die Ukraine, Krim und so weiter. Aber das ist ein solchen Überfall. Völlig propagandistisch. Und ich scheue nicht davor zurück, mit einer faschistischen Grundierung, die der einem anderen Staat das Existenzrecht abspricht und die Einwohner des Staates zu Faschisten deklariert. Das hätten wir uns doch alle nicht vorstellen. Und damit sind wir alle ein Stück weit in unserer Haltung, fern davon zu sein. In einem Land der selig und friedlichen zu leben, sind wir damit fundamental angefragt.
Heute ist der Deutsche Ärztetag. Da geht es um einiges, aber vor allem um ein Problem, Ärztemangel. 54.000 praktizierende Ärzte sind zwischen 60 und 65 Jahre alt und über 35.000 sind auch schon über 65. Und wenn man das mal alles unterm Strich zusammenrechnet, dann heißt das, über 20% aller Ärztinnen und Ärzte sind sehr nah oder schon jenseits dem Renteneintrittsalter. Das kann ich so theoretisch beschreiben. Ich habe auch gerade mal hier in unser Publikum, in den Chat gefragt, wie Sie das so erleben. Aber ich habe erstmal vor allem auch was ausgelöst und auch bei meinem Gast Albrecht von Lucke, ob das überhaupt ein wichtiges Thema ist oder eigentlich nicht viel zu klein. Ich habe da zwei Stimmen, nämlich Birgit Samberger, die schreibt, dieser Themenwechsel ist wirklich sehr schwierig emotional. Aber Bernd Berke, der schreibt, nun ja, so ganz sollten wir unsere Alltagssorgen auch nicht vergessen, Albrecht von Lucke.
Nein, unbedingt. Das ist doch gar keine Frage. Und darüber ließe sich geflissentlich, und das leider ist das Schöne Ihrer Sendung ja auch und warum ich Sie so liebe. Ich sage es wirklich, ich finde Sie, ja, ich kann fast sogar gerade im Gespräch mit Ihnen, lieber Herr Corvina-Frenzel, darf ich sagen, es ist meine Lieblingssendung. Das will ich an diesem Punkt wirklich mal bekennend sagen.
Das sei notiert,
aber beziehungsweise deswegen nehme ich sie aber so ausgesprochen ernst. Und deswegen sage ich auch an dem Punkt, natürlich müssen wir über nicht nur den Ärztemangel sprechen. Wir müssen darüber reden, dass wir mittlerweile in manchen Berufen überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, Nachfrage zu decken.
Ich habe nämlich dazu auch noch Zahlen. Ja. Berlin meldet uns heute, im nächsten Schuljahr fehlen 1.000 Lehrer. Wir haben die Meldung aus der Industrie, Facharbeiter in der Produktion im April fehlten 320.000. Und man könnte das jetzt noch fortsetzen, auch im Dienstleistungsbereich. Also,
aber gerade weil ich Sie so ernst nehme, die Sendung, wie auch die Tatsache Ihrer Problematik. Und letzte Woche beispielsweise, sage ich Ihnen direkt nach der Wahl, hätte es einen wunderbaren Zeitpunkt gegeben zu sagen, warum sind die Leute nicht zur Wahl gegangen? Warum haben 55%, das ist eine katastrophale Ausbeute, eben nur gewählt, 45 nicht. Da ließe sich gut darüber reden, wie ist an den Problemen der Realbevölkerung vorbeigegangen. Ich gebe aber zu, heute unumwunden empfinde ich den Absturz. Und das wirft ein bisschen auch das Licht auf Ihre Fragestellung. Derweil in Davos Robert Habeck die vier apokalyptischen Reiter in dieser Welt anmahnt. Hunger, Energiekrise, Inflation ist auch eine, durchaus. Was hat er noch gehabt? Hunger, Armut vielleicht? Naja, es waren vier so. Also dramatische Entwicklungen, die alle, und das ist das Interessante, da schließt es an Ihre Fragestellung auf, auf unsere Grundfrage zurückverweisen. Wie ist eine gerechte Weltordnung, in der übrigens der vierte wäre Flucht, Klima natürlich, den habe ich fast vergessen. Man ist so geneigt, die Themen, die in einer Dramatik zuschlagen und die darauf die Frage aufwerfen, sind wir überhaupt in dieser Weltgesellschaft noch in der Lage und damit weit über uns hinausgehend? Und das ist die Kluft, die wir ja auch bei der Ukraine-Krise aufgesprochen haben, bei der wir so oft gehalten sind, in unseren eigenen Problemen zu bleiben. Ob der Dramatik, und damit meine ich vor allem die sozial Schwachen, die es weit härter trifft. Aber sind wir überhaupt in der Lage, eine grundsätzliche Fragestellung zu beantworten, die gerade in Davos heiß diskutiert ist, muss die Globalisierung auf ganz andere Beine gestellt werden oder muss sie möglicherweise sogar ein Stück weit deglobalisiert werden. Mhm. Es ist grotesk. Wissen Sie, nur als konkretes Beispiel. Heute, am gestrigen Tage, diskutierte der Zuständige der Energiekommission, diskutierte mit Habeck. Und es war der Mann, der für die IAO sprach, der sagte, wir werden eine ungeheure Reichtumsverlagerung zu den großen Öl- und Energiekonzernen erleben, die riesige Gewinne in dieser Krisenzeit machen. Und wir kommen gar nicht umhin, unser Wirtschaftsmodell auch durch die Frage von Einsparungen, durch autofreie Sonntage umzustellen. Also es wird global die Grundfrage aufgeworfen, wie kommt, und das stieß so wunderbar an unsere bisherige Debatte an, wie kommen wir raus aus dieser verfluchten Falle eines ständig getriebenen, einer getriebenen Wachstumsgesellschaft.
Aber ich glaube, lieber Albrecht von Lucke, das hängt auch miteinander zusammen, ganz, ganz konkret. Also nehmen Sie diese großen Herausforderungen, Klimawandel. Ja, wir haben jetzt endlich die Situation, dass es politisch angepackt wird. Also nehmen wir mal die Ampel beim Wort und wir haben einen sehr aktiven Minister. Wir haben Budgets, die dafür bereitgestellt werden. Und dann haben wir die ganz konkrete Situation, es fehlen die Ingenieure, die die Leitung planen, die die Solaranlagen planen, die die Kraft-Wärme-Kopplung planen. Wir haben keine Fachbetriebe, die das ausführen. Also das heißt, das ist ein Bereich. Nehmen Sie die Digitalisierung der Schulen, ganz wichtiger Zukunftsbereich. Da liegen seit Jahren 5 Milliarden Euro bereit. Ich glaube, es ist noch nicht eine, seit Jahren liegt es bereit, es ist noch nicht eine ausgegeben. Ja. Nicht, weil das Geld nicht da wäre.
Sie geben mir aber dann sicherlich auch recht, dass wir damit weg sind vom Deutschen Ärztetag. Ich dachte, ich wäre bei der Apothekenrundschau, wenn ich ein bisschen polemisch sein darf. Also damit will ich sagen, damit haben Sie völlig recht. Ja. Die Habeck'sche Energietransformation, die wir leisten müssen, ist natürlich auch immer wieder zutiefst an innenpolitische Verhältnisse gekoppelt. Absolut, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe allergrößte Zweifel, dass das, was sich da vorgestellt wird, überhaupt nur zu machen ist, ob der Probleme, die wir im Lande haben. Natürlich ist das alles richtig und da ist die Verbindung da. Aber wir waren eben nochmal, das ist so schwierig, vielleicht ist es ja auch gut, wir waren bei einer großen Fragestellung, die in diesem, und Sie haben immer das Prinzip ja, was ich sehr schätze, was ist an diesem Tage das Drängende? Und da sehe ich schon momentan, in der Vorbereitung, war mir noch mal so deutlich kulminiert wie kaum an einem anderen Tage eine große globale Situation. Man könnte das noch weiterziehen. Ich will das an einem anderen Beispiel deutlich machen. Die sogenannte Quad ist eine absurde Situation. Gegenwärtig ist Herr Biden mit der sogenannten Quad. Ja, das ist die Allianz, die Sicherheitsallianz im Pazifischen Bereich. Mit Indien, mit Australien und noch einem vierten Staat, ist zusammen, um eine Sicherheitsallianz gegen China zu bilden. Die Ironie besteht darin, dass Indien, das zeigt die ganze Komplexität, dass Indien der große Profiteur des Russlandkrieges ist, weil Indien mittlerweile die Ölressourcen liebend gerne aufnimmt. Mhm. Indien sagt, das nehmen wir allzu gerne. Damit will ich beschreiben. Und zeitgleich ist Herr Scholz in Südafrika Teil der BRICS-Staaten, die auch alle ein ausgesprochen zurückhaltendes Verhältnis gegenüber Russland nur haben, die sich keineswegs ablehnt, bekanntermaßen mit Enthaltung gegen die Sicherheitsratsresolution.
Damit will ich sagen, lieber Albrecht, das sagen Sie, und dann hört uns eine Zuhörerin in der Prignitz zu, die seit Wochen auf einen Arzttermin wartet, weil nämlich leider der Landarzt bei ihr dicht gemacht hat. Und ich ergänze das mal, Stefan Schwade, der hier im Chat schreibt, in unserem Dorf gibt es schon lange keine Einkaufsmöglichkeiten mehr und der Bäcker im Nachbardorf, der noch immer ein gutes Sauerteigbrot macht, schließt Ende des Jahres auch noch. Was ich damit sagen will, es gibt die großen Fragen und es gibt eine Lebensrealität.
Absolut.
Und da erleben wir Veränderungen, die auch was damit zu tun haben, mit der großen Frage, wie wollen wir leben? Und da geht es natürlich um Frieden und Demokratie.
Absolut.
Und da geht es auch um so etwas wie den sozialen Raum, die Daseinsvorsorge.
Ja, das ist das Letzte, was ich nicht ernst nehmen wollte. Ich finde das so schön, ich finde das grandios, dass ich heute wieder Pionier sein durfte. Wir machen ja nicht nur ein offenes Studio, wir legen ja gewissermaßen auch los, wie ein, hoffe ich, so wird es wahrgenommen, ein engagierter Gast, der sehr, sehr glücklich ist, bei Ihnen immer wieder selten genug zu sein, der damit engagiert sagt, wie er zum heutigen Tage meint, Themen dann vielleicht auch in einen großen Bogen stellen zu können. Das gelingt uns ja meist auch. Aber heute, und deswegen dachte ich, jeden Tag hielte ich diese Themen, die Sie jetzt anmahnen, für geboten. Heute hatte ich den Eindruck, ließe sich vielleicht in einem großen Rahmen diese andere große globale Lage, die auch in Davos und in vielen anderen Storten heute regelrecht zusammengerinnt. Ein Scholz in Südafrika, Biden in Indien, gestern in Japan, in Davos die große Debatte, wie geht die Weltwirtschaft weiter. Das schien mir heute am heutigen Tage, und Sie haben ja so schön vorhin selber gesagt, was am heutigen Tage passiert, schien mir das noch ein bisschen relevanter. Aber nächstes Mal sprechen wir sofort wieder zur innenpolitischen Lage.
Ja, ein paar politische Fragen haben wir noch zu klären heute. Warum Daniel Günther, seines Zeichens der CDU, lieber mit den Grünen regieren will, wenn er doch auch mit der FDP könnte, das wäre so die eine Nachricht aus Schleswig-Holstein vom Abend. Und wenn wir auf heute schauen, andere Seite, die Linke. Wahrscheinlich, nein, vielmehr nicht mehr wahrscheinlich. Wir haben jetzt erste Informationen bekommen. Es gibt zwei Kandidaten für den Parteivorsitz Albrecht von Lucke, bitte Lücken Sie, füllen Sie meine Lücken jetzt gerade auf dem Zettel. Ich habe es mir gerade notiert. Wen haben wir?
Das ist Herr Pellmann aus Leipzig. Das ist der überraschende Gewinner des Direktmandats, der überhaupt die Linkspartei in den Bundestag gebracht hat. Das muss man dazu sagen, weil er war der dritte Direktmandat. Übrigens ein klassischer Wagenknecht-Mann. Das heißt, ihm rechne ich überhaupt keine Chancen ein. Ist der Mann, der quasi und dann jetzt verhindert wird durch Martin Schirdewan. Das ist der EU-Parlamentarier der Linkspartei, ich glaube auch Fraktionsvorsitzender der Linken im EU-Parlament. Und der wird, das ist wieder klassisch, er wird meinem Eindruck nach gewinnen, weil ich typischerweise ein Kompromiss gefunden wurde. Er ist von Janine Wissler, das ist ja das eigentliche Politikum, die Frau, die in Hessen unter allergrößtem Beschuss steht, weil sie mit einem Mann befreundet war, der dann der Hauptakteur einer Sexismus-Affäre wurde. Das war ihr früherer Freund, sie hat ihn nie rausgeschmissen, er wurde weiter, es blieb in der Partei und sie steht damit quasi im Auge des Sturms. Die Ironie bestand darin, dass ihre Kollegin, Frau Hennig-Welsow, dann ihrerseits den Posten hingeschmissen hat und viele gesagt haben, nun muss also Frau Wissler alle mal nachziehen. Aber jetzt gibt es ersichtlich einen Deal, der nämlich darin besteht, Jeanette Wissler macht weiter und sie ist eingeplant mit Herrn Schirdewan, der bereits das Platzett von den eigentlich wichtigen Realos hat, also Benjamin Emanuel Hoff, der Staatskanzleichef von Herr Ramelow in Thüringen, hat sein Platzett gegeben. Das ist die Paarung, die jetzt durchgewunken werden soll. Und das macht die Sache nicht nur appetitlich, weil ein Neuanfall dieser Partei hätte anders aussehen müssen.
Die erwähnte Janine Wissler, die noch und dann wahrscheinlich künftige Vorsitzende, die hat sich heute Morgen im Deutschlandfunk geäußert und mal so beschrieben, was da jetzt ansteht.
Das Problem in den letzten Monaten ist häufig gewesen, dass uns Wählerinnen und Wähler gesagt haben, wir wissen eigentlich gar nicht mehr genau, wofür ihr steht, weil ihr so widersprüchliche Botschaften aussendet. Und ich finde, wir müssen die Linke zu einer zeitgemäßen Gerechtigkeitspartei machen.
Tja, na dann ist ja einfach beschrieben, ne?
Genau, und nichts leichter als das, kann man sagen. Leider wird aber an der ganzen grundsätzlichen Zerrissenheit sich gar nichts ändern. Die Tatsache nämlich nach wie vor, um uns an einem Beispiel deutlich zu machen, auch da ist man quasi vom Nationalen ins Globale stürzen, gezwungen zu stürzen, nehmen wir nämlich dann doch noch einmal die Ukraine-Krise, indem wir es auf der einen Seite mit einer Gruppierung um Sarah Wagenknecht zu tun haben, die von vornherein, Frau Dadelin und andere dazugehörig, wichtige Personen übrigens im Bundestag begleiten, die alle sofort jegliche Schuld bei Russland abgestritten haben und alles der NATO zugeschoben haben, gehen in eine harte Auseinandersetzung mit denen, die das ganz anders sehen und zu Recht natürlich den Überfallangriff bei Russland verorten. Damit ist da gesagt, es wird sich nichts an der Zerrissenheit ändern. Solange quasi es nicht eine Entscheidung gibt, stellt man sich auf den Standpunkt, man ist eine nicht fundamentalistische Linke vom Schlage Wagenknecht und sorgt dafür, dass diese, so wichtig sie waren und so sehr sie Magnet waren, eben nicht wieder aufgestellt werden. Nur dann, glaube ich, gibt es so etwas wie die Chance einer echten, neuen, aufgeklärten Linken, die nicht populistisch, fundamentalistisch ist vom Schlage Wagenknecht, Lafontaine.
Wir haben jetzt einige Namen von Ihnen gehört. Viele, glaube ich, klingeln überhaupt nicht beim breiten Publikum. Politikerinnen, Politiker, die wenig oder kaum bekannt sind. Und vor allem merkt man, sie haben vor allem eins miteinander, Streit. Ja. Und da ist ja jetzt auch, aber mal die Frage dahinter, braucht es denn die Linke, gäbe es nicht genug Themen? Markus Dembowski schreibt hier bei uns im Chat, dass die Linke an sich eine wichtige Funktion in der Gesellschaft hat. Es fehlen ja aber im Moment die wirklich guten Leute, Fragezeichen oder eben auch Inhalte.
Es braucht unbedingt die Linke. Und das größte Ärgernis, das mich von Anfang an geärgert hat und ich in meinen Büchern oder Publikationen zum Ausdruck, ist die Anmaßung, die Linke als solche sein zu wollen. Es braucht viel mehr als diese Linkspartei, so muss man sie benennen, die sich den Namen Linke unter den Nagel gerissen hat und jetzt zeigt, wie dürftig das ist, was dahinter steht. Aber in der Tat, wir haben eine Situation, und das verweist auf die Frage zurück, die wir am Anfang hatten, in der sich Schwarz-Grün als die absolute Koalition der Zukunft schon darstellt. Dass nicht nur in Schleswig-Holstein, auch in Nordrhein-Westfalen mit Sicherheit die schwarz-grüne Konstellation kommt, als die eigentliche Siegerkonstellation, die es übrigens auch vor dem September letzten Jahres bereits war. Tatsächlich ist Olaf Scholz doch einem historischen Zufall geschuldet, nämlich dem totalen Versagen von Annalena Baerbock und mehr noch Armin Laschet im Wahlkampf. Ohne das hätte es die auch noch immer dürftigen 25% von SPD und Olaf Scholz nicht gegeben. Das heißt, jetzt gibt es ein Rollback zu Schwarz-Grün und dagegen braucht es natürlich eine starke linke Formation, die über überhaupt die großen Gerechtigkeitsfragen, die Sie angesprochen haben, die natürlich viele Menschen auf der Seele brennen, besprechen und damit dafür sorgen, dass mehr als 55% das nächste Mal zur Wahl gehen.
Lieber Albrecht von Lucke, da haben Sie ein riesengroßes Thema noch angesprochen hier zum Ende unserer Radiosendung, nämlich ob die Ampel im Prinzip nur ein historischer Irrtum war. Diese Frage ist zu groß, um das zu klären in den letzten 50 Sekunden vor den Nachrichten, aber wir nehmen sie mit.
Steht in meinem Artikel. Kann ich nochmal einladen im Netz auf unserer Website Blätter für Deutsch und International. So viel Eigenwerbung, dass ein einziges Mal sei mir erlaubt.
Gut, dann mache ich jetzt mal weiter mit der Werbung. Also alle, die uns jetzt zuhören, müssen diesen Weg wählen. Alle anderen haben jetzt die Chance, mit uns im offenen Studio in die gemeinsame Redaktionskonferenz zu gehen. Und wenn Sie sich generell interessieren fürs offene Studio, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio, da finden Sie alle Informationen auch zum nächsten Termin. Albrecht von Lucke, ganz herzlichen Dank bis hierhin.
Es war mir wie immer eine große Freude, diesmal ganz besonders groß, lieber Herr Frenzel.